Also wenn ich die Funktionen alle beschreiben wollte, dann wären wir heute Abend noch nicht fertig. Die sind also wirklich ein Ökosystem der Superlative. Also der Vergleich mit den Regenwäldern, da bin ich nicht die Erste, die das macht. Das wissen wir schon seit vielen Jahren, dass Korallenriffe, die tropischen Korallenriffe, die wir heute kennen, dass die eigentlich wahrscheinlich sogar artenreicher sind als die Regenwälder an Land. Und für das Meer haben sie auch eine ganz ähnliche Funktion. Die sind also sozusagen auch Motor der Artenvielfalt im Meer. Das ist nicht nur so, dass die Korallenriffe selbst wahnsinnig artenreich sind, sondern dass wir auch aus der Erdgeschichte wissen, dass die Riffe Plätze gewesen sind, wo ganz, ganz viele Arten neu entstanden sind. Und nicht nur das, die Arten sind dann sozusagen aus den Riffen auch ausgewandert ins offene Meer und haben da die Vielfalt bereichert.
Jetzt haben ja Korallenriffe nicht nur eine große Bedeutung unter der Wasseroberfläche, sondern auch für das Leben an Land. Wie ist das denn zu verstehen?
Ja, das stimmt. Eben hat die Biologin gesprochen, ne? Aber für uns Menschen sind die Korallenriffe auch wahnsinnig wichtig in vielerlei Hinsicht. Ich fange zum Beispiel mal an mit dem Küstenschutz. Wenn wir uns überlegen, vor wie vielen Küsten der Welt wir Korallenriffe finden, die säumen ja ganz häufig die Küsten. Also zum einen ist da das große Barriereriff in Australien. Das ist über 2300 Kilometer lang und liegt da vor der nordostaustralischen Küste. Das kann man sogar aus dem Weltall sehen. Das ist das einzige Ding, was sozusagen von Lebewesen gemacht ist auf der Erde, was man sogar aus dem Weltall erkennen kann. Auch das ganze Rote Meer zum Beispiel, die ganzen Küsten des Roten Meers sind von Korallenriffen gesäumt. Und da, wo Korallenriffe sind, da sind sie enorme Wellenbrecher. Also bis zu 95% der Wellenenergie werden von Korallenriffen absorbiert. Und das machen die effizienter als alles, was Menschen jemals bauen könnten. Und wenn man dann zum Beispiel an die Karibik und an Amerika denkt, wo die Riffe nicht so groß sind und auch oft von den Wirbelstürmen kaputt gemacht werden. Und wenn man dann mal an die Zerstörungen denkt, die da an den Küsten passieren, dann weiß man schon ungefähr, was nur alleine der Küstenschutz zum Beispiel für einen Wert hat für uns Menschen von den Korallenriffen. Dann natürlich Ernährung. Also für den Fischfang hat das eine enorme Bedeutung. Ganz, ganz viele Fische, die wir essen in der Welt, große Speisefische kommen aus dem Riff. Man schätzt so ungefähr, dass 500 Millionen Leute als einzige Eiweißquelle die Fische haben, die man an Korallenriffen findet, weil es an Land sowas nicht gibt für sie.
Und dann sind Korallenriffe ja auch Touristenmagneten. Aber in deinem Artikel schreibst du auch, dass sie sehr nützlich sind für den medizinischen Fortschritt.
Die weißen Traumstrände, die sind auch oft von Riffen gemacht. Also selbst die Leute, die nicht gerne ins Meer gehen und die nicht total fasziniert sind davon, dort zu tauchen oder zu schnorcheln, die profitieren von Riffen in vielen Regionen, weil dieser schneeweiße Sand, das sind häufig zu großen Teilen die zermahlenen Skelette von Korallen, die dann irgendwann im Laufe der Zeit eben klein gemahlen worden sind zu diesen wahnsinnig schönen weißen Sandstränden. Und dadurch, dass wir da so wahnsinnig viele unterschiedliche Lebewesen in den Riffen drin haben, sind da natürlich auch ganz viele dabei, die besondere Wirkstoffe beinhalten. Also die leben da ja miteinander und teilweise auch gegeneinander, die wehren sich gegeneinander. Und Meeresorganismen, die haben kein warmes Blut. Deswegen haben die oft zum Beispiel starke Gifte, um sich gegeneinander zu wehren, weil das Blut transportiert Sachen ganz schnell an den Ort, wo es seine Wirkung entfalten soll in einem Organismus. Wenn man aber dieses Blut nicht hat, dann muss das über Diffusion passieren. Und das Gift muss durch das Gewebe erstmal dahin. Und deswegen gibt es also ganz viele Wirkstoffe in solchen Meeresorganismen, die für uns Menschen ganz interessant sein können in der Pharmazie. In dem Artikel habe ich zum Beispiel das Gift der Kegelschnecke genannt, woraus man tatsächlich inzwischen weiß, dass man da ein hochwirksames Schmerzmittel machen kann, was auch nicht abhängig macht. Also anders als viele andere Schmerzmittel. Angeblich wirkt das auch zum Beispiel bei Krebserkrankungen, wo andere Schmerzmittel dann vielleicht nicht mehr helfen oder wo man eben Morphine braucht, wo man abhängig von werden kann.
Trotz des Wertes der Korallenriffe auch für den Menschen, für Küstenbewohner, für die Medizin, sind Korallenriffe Bedrohungen ausgesetzt durch den Menschen? Was gibt es denn für Bedrohungen?
Tatsächlich kennen wir einige Faktoren schon seit längerer Zeit, die die Korallenriffe auch weltweit bedrohen. Das haben wir schon vor über 20 Jahren rausgefunden. Und da waren sich dann auch die Riffwissenschaftler auf der Welt schnell einig, was das ist. Das war auch mit die Geburtsstunde von ReefCheck vor 21 Jahren. Da haben nämlich Riffwissenschaftler aus aller Welt zusammengesessen und tatsächlich eben erstmals gemeinsam festgestellt, dass sie alle ähnliche Phänomene beobachten. Als Hauptbedrohungsfaktoren haben wir damals, wie heute eigentlich, Überfischung von wichtigen Arten in den Riffen, Verschmutzung und den Klimawandel und dann in einigen Regionen der Welt auch noch destruktive, also zerstörerische Fischereimethoden, sowas wie Dynamitfischen. Das waren so die vier Hauptfaktoren, die wir damals bereits identifiziert haben. Diese lokalen Faktoren wie Überfischung, Verschmutzung. Verschmutzung im Sinne von Korallenriffen bedeutet tatsächlich nicht nur dreckiges Wasser, dass es nicht mehr klar ist, sondern auch, dass da vielleicht zu viele Nährstoffe drin sind. Tatsächlich brauchen Korallenriffe ganz, ganz klares, sehr nährstoffarmes Wasser, damit sie entstehen können. Und so wie da so viele Nährstoffe drin sind, das können zum Beispiel auch Abwässer sein, wo Seifenreste drin sind oder Nährstoffe aus Düngemitteln. Ja, in dem Moment, wo das da drin ist, dann nehmen die Algen, die es auch geben muss, im Riff überhand und überwuchern zum Beispiel die Korallen. Diese ganzen Sachen, die sind sozusagen lokale Faktoren, die die Riffe auch weiterhin bedrohen. Alle diese Faktoren wurden inzwischen überholt vom Klimawandel. Der ist ja mittlerweile in aller Munde und ich glaube, in den letzten Jahren haben fast alle Menschen auch mal was vom Thema Korallenbleiche gehört, weil das in den letzten Jahren in Australien halt große Teile des großen Barriereriffs dahingerafft hat. In einem Ausmaß, was wir auch niemals erwartet hätten. Also uns Riffwissenschaftler hat das total überrascht, weil wir mal geschätzt haben, dass ungefähr im Jahr 2100 es vielleicht mal so schlimm kommen könnte. Und das kommt tatsächlich durch den Klimawandel. Der Klimawandel bewirkt letzten Endes für die Korallenriffe, dass es ihnen zu warm wird. Und diese Erwärmung der Erdatmosphäre, davon fangen ganz viel unsere Meere auf. Und das führt dann dazu, dass das Meerwasser insgesamt wärmer wird. Was Korallen brauchen, ist eigentlich eine relativ stabile Wassertemperatur. Wenn es eine gewisse Obergrenze überschreitet, dann wird es denen irgendwann zu warm. Korallen sind halt Tiere, die bilden ein Skelett. Das sind diese wunderbaren Figuren. Und dieses Skelett ist von einem dünnen Häutchen bedeckt. Das ist das Korallengewebe. Und diese wunderbare Farbenpracht, die die Korallen haben, die wird eigentlich von kleinen Algen gemacht, so einzellige Algen, die in dem Korallengewebe leben. Klassische Symbiose, in dem Gewebe leben die Algen, die machen Photosynthese, das, was Pflanzen an Land auch machen. Dabei erzeugen die Nährstoffe und mit diesen Nährstoffen ernähren sie ihren Wirt, sprich die Koralle. Und die Koralle hat selber auch so kleine Tentakelchen, damit kann sie auch kleine Krebse und alles mögliche andere aus dem Meer fischen, aber nur wenn sie beides zusammen hat, dann wird sie sozusagen satt. So, und wenn es jetzt zu heiß wird, dann werden die Nährstoffe, die die Algen produzieren, plötzlich für die Koralle giftig, weil bei denen halt in diesem Apparat ein bisschen was kaputt geht bei den Algen. Also eigentlich ist das sozusagen der Grund für die Korallenbleiche, weil das Einzige, wie sich die Koralle dann vor der giftigen Nahrung schützen kann, ist, dass sie diese kleinen Algen rausschmeißt. Das hat zur Folge, dass die Farbe weg ist, weil sie ja die kleinen Algen rausgeschmissen hat. Das nennen wir dann Korallenbleiche. Die behält immer noch ein paar kleine Algen drin. Und wenn dann die Temperaturen wieder runtergehen, dann vermehren sich die Algen wieder und die Koralle kriegt wieder genug zu futtern. Wenn das aber nicht klappt, dann verhungert die quasi. Bleichereignisse gehören ganz normal in Riffe rein. Und man weiß aus der Erdgeschichte auch, dass die Riffe auf der Welt das immer wieder erlebt haben. Aber das war in langen zeitlichen Abständen. Und jetzt merken wir aber, das kommt in immer kürzeren Abständen, weil die Temperaturen halt steigen und die Toleranzschwelle immer wieder überschritten wird. Und das ist ein ernsthaftes Problem.
Bei der Korallenbleiche bleiben dann quasi die Skelette der Koralle übrig.
Genau, da stirbt das Gewebe, was das Korallenskelett bedeckt. Das ist ein bisschen wie bei uns Menschen. Wir haben den Knochen drinnen und das Gewebe draußen. Also man muss sich vorstellen, so eine Koralle, wenn die anfängt zu wachsen, dann kommt so ein ganz kleiner Polyp, der setzt sich auf ein freies Stückchen Kalkoberfläche. Und da fängt er an zu wachsen. Und der scheidet nach unten hin immer mehr Skelett ab im Laufe der Zeit und wächst dem Sonnenlicht hinterher. Und so wachsen diese großen Riffstrukturen, die so komplex sind. Die sind aus Milliarden von kleinen Korallenpolypen. Also jedes kleine Korallenbüschelchen, was man da so sieht, das besteht schon aus ganz, 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 ganz vielen kleinen Korallenpolypen. Die sind alle zusammengewachsen und überziehen dieses Korallenskelett, was sie selber gebildet haben, wie so eine ganz zarte Haut. So eine Koralle, die wächst im Jahr, je nach Art, zwischen 1 Zentimeter und 6 Zentimetern. Ganz schnell wachsende Arten, vielleicht auch mal 10 Zentimeter im Jahr. Das dauert viele, viele Jahrtausende, bis so ein ganz großer Riffkomplex gewachsen ist und so komplex geworden ist, wie wir das jetzt kennen. Manche Wissenschaftler vergleichen das auch mit einer riesigen Stadt, die total kompliziert ist. Und das ist alles miteinander verflochten. Und so muss man sich so einen Riff auch vorstellen.
Jetzt hast du ja vorhin schon das Great Barrier Reef angesprochen, das größte Korallenriff der Welt, wovon jeder schon mal gehört hat. Wie steht es denn jetzt um das Riff derzeit? Also gibt es da irgendwie Programme oder Möglichkeiten, diese Korallenbleiche auszugleichen oder das neu zu bepflanzen?
Da wird natürlich jetzt auch unter den Wissenschaftlern ganz, ganz viel diskutiert und überlegt, was man da machen kann. auch nicht erst seit es in den letzten Jahren ausgerechnet in Australien zu diesem ganz massiven Schaden gekommen ist. Also man kann tatsächlich, wenn man einen Riffast irgendwo abbricht, also ein kleines Korallenästchen, dann kann man das mit so einem ganz einfachen Unterwasserzement irgendwo wieder hinkleben und dann wächst das da weiter. Also in Australien ist es tatsächlich so, dass von den 2300 Kilometer Länge des Riffs sozusagen die nördlichen 1500 Kilometer betroffen gewesen sind. Und im nördlichsten Drittel dieses riesigen Riffkomplexes, da ist es also über diese 2 Jahre hinweg dazu gekommen, dass in weiten Teilen fast die Hälfte aller Korallen verschwunden ist. Wirklich unwiederbringlich gestorben fürs Erste. Und was die Wissenschaftler dort ermittelt haben, ist tatsächlich, dass nach diesem kurzen Zeitraum, nach diesen massiven Bleichen, dass da ganz wesentliche riffbildende Korallenarten unwiederbringlich verschwunden sind. Und die nehmen auch an, dass es dadurch, dass die jetzt so flächendeckend auch weg sind, dass die das nicht neu wieder besiedeln können. Und damit geht man davon aus, dass das Ökosystem da schon mal unwiederbringlich verändert worden ist. Und die australische Regierung hat tatsächlich ganz vor kurzem auch eine riesengroße Summe zur Verfügung gestellt, eben um da weiter zu forschen, was man machen kann, um sozusagen an Lösungen zu arbeiten, weil das große Barriereriff eben für Australien auch so ein wahnsinnig wichtiger Wirtschaftsfaktor ist.
Welche politischen Maßnahmen werden denn vielleicht schon ergriffen oder welche müssen denn noch ergriffen werden, um Korallenriffe auf der ganzen Welt zu entlasten?
Wir empfehlen im Moment, weil wir wissen, dass es das, was eher kurzfristig umsetzbar ist, dass in den einzelnen Ländern lokale Maßnahmen ergriffen werden, weil es gute Hinweise darauf gibt, dass wenn in solchen Marine Parks, also in Schutzgebieten, Riffe gut gemanagt werden, ne, wenn also Fangquoten eingehalten werden, wenn die überhaupt erstmal etabliert werden, wenn gutes Küstenmanagement da ist, dass auch entsprechend Müll- und Abwassermanagement gut gemacht wird und so weiter, wenn diese Dinge beherzigt werden, dann entlastet das die Riffe jeweils an ihrem eigenen Standort schon mal ganz gut. Man muss sich mal überlegen, die Anrainerstaaten, das sind ganz, ganz viele Schwellenländer, das sind ganz viele sogenannte Drittweltländer, wo einfach die Armut sehr groß ist, wo das Bildungsniveau manchmal niedrig ist, wo traditionelle Fischereimethoden vielleicht nicht unbedingt riffschonend sind oder eben die jetzt angewandten Fischereimethoden, weil die Menschen einfach darüber nur ihr Einkommen generieren können. Und wenn die besser ausgebildet werden, wenn man ihnen beibringt, wie sie sozusagen die Riffe erhalten und davon leben können. Und ich will nicht sagen, dass wir dahin gehen und denen sagen, wie die Lösung aussieht. Am wichtigsten ist es natürlich zu sagen, die denken sich die Lösung selber aus. Das muss von denen selbst kommen. Es muss machbar sein, aber man muss sie halt auch auf die richtige Idee bringen. Das wäre also das, was wir zurzeit empfehlen, dass vor Ort Dinge gut gemacht werden. Das setzt voraus, dass tatsächlich ein politischer Wille da ist. Allen voran ist es wichtig, dass dieses 2-Grad-Klimaziel unterschritten wird. Riffbiologen sagen, wir sollten eigentlich bei unter 1,5 Grad Klimaerwärmung bleiben.
Du bist ja jetzt selbst aktiv bei ReefCheck. Wie kann man sich denn deine Arbeit für ReefCheck vorstellen?
Seit 2001 engagiere ich mich bei der Riffschutzorganisation ReefCheck. Die ist Ende der 90er Jahre entstanden. Meine Arbeit für ReefCheck ist zum einen ehrenamtlich. Fast alle, die für ReefCheck arbeiten, machen das ehrenamtlich. Wir sind also für Geld in der Regel in anderen Berufen unterwegs, haben aber alle eine meereswissenschaftliche Ausbildung und sind bei ReefCheck ausgebildet als ReefCheck-Wissenschaftler. Und in der Funktion sind wir zum Beispiel auch viel unterwegs mit Tauchtouristen, mit freiwilligen Tauchern, die also mithelfen wollen, Daten zum Zustand der Riffe zu sammeln. Das ist was, was ich auch sehr regelmäßig am Roten Meer mache. Und wir haben hier in Deutschland, sind wir ja weit weg vom Riff, eine sehr aktive Gruppe und sind da eben schwerpunktmäßig am Roten Meer unterwegs. ReefCheck ist einerseits eine Organisation und zum anderen wurde im Zuge der Gründung auch die sogenannte ReefCheck-Beobachtungsmethode entwickelt von Riffbiologen. Und das bedeutet, dass man entlang einer festgelegten Tiefe einen bestimmten Riffabschnitt auszählt, entlang einer Leine und da guckt, ob bestimmte Schlüsselorganismen da sind und wie viele das sind. Das sind bestimmte Fische und bestimmte bodenlebende Organismen. Da gibt es also unterschiedliche Kategorien, die unsere Teilnehmer dann zählen und wir gucken uns auch den Untergrund an. Ja, und das können die Sporttaucher tatsächlich nach einer sehr kurzen Einweisung machen und wir Wissenschaftler begleiten das und werten das aus und sorgen für die Qualität der Daten. Hier in Deutschland machen wir einfach ganz viel Aufklärung. Wir reden mit Entscheidern, wir bieten Vorträge an, wir machen Ausstellungen.
Wie ist das denn jetzt in Deutschland, wenn sich jetzt jetzt jemand für den Schutz der Riffe einsetzen möchte und jetzt vielleicht keine Tauchausbildung oder keine Ausbildung in Meeresbiologie hat, welche Möglichkeiten gibt es da, aktiv zu werden?
Man kann beim nächsten Sonnencremekauf in der Drogerie einfach mal gucken, verkaufen die eine riffsichere Sonnencreme. Weil das, was wir mit den chemischen Sonnenschutzfaktoren uns auf die Haut schmieren und wenn wir dann am Meer sind, dann landet dieser chemische Sonnenschutzfaktor auch als kleiner Film auf der Wasseroberfläche und da macht er nichts anderes, als was er auf unserer Haut auch macht, er nimmt nicht das Sonnenlicht. Und wenn man dann sozusagen irgendwo in der Region ist, wo es auch Korallen gibt, dann geht man ins Wasser und das landet dann irgendwann als Film auf den Korallen, dann haben die gar nichts davon. Und dann eben kauf auf gar keinen Fall solche Souvenirs, die irgendwie aus dem Riff kommen. Also auch keine Meeresschnecken oder irgendwas. Alles, was wir rausholen aus dem Meer, das fehlt dem Meer am Ende. Dann alles, was den Klimawandel irgendwie begrenzen hilft, das hilft auch in letzter Konsequenz den Korallenriffen.